Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo zusammen, hallo Jens.
Ja, moin moin, grüß Gott, hallo Axel. Bist du gut erholt? Du hast ja jetzt wieder eine Woche Arbeitsleben hinter dir und wie schmeckt das Ganze?
Ja, ich bin noch immer gut erholt. Der Urlaub war so entspannt, dass ich mich da jetzt auf der Arbeit gar nicht mehr so groß aufrege und das alles ganz entspannt angehe. Und ja, mir geht es soweit ganz gut. Und heute haben wir uns wieder ein ganz spannendes Thema vorgenommen. Teil 3, Jens, heute zu den sekundären Pflanzenstoffen. Und wir hatten es beim letzten Mal schon angekündigt. Wir wollen es heute mit EGCG beschäftigen. Was ist das? Ich habe es dem Jens eben gerade gesagt, ich habe ein bisschen geübt. Das ist Epigallocatechin-Galat. Und zwar ist es ein sehr starker, wirksamer Bestandteil des grünen Tees. Und den schauen wir uns heute mal etwas genauer an. Jens, jetzt bist du dran.
Wie lange hast du geübt?
Ich habe heute den ganzen Tag. Nein, Quatsch.
Nein, aber
auf
schon.
Der Arbeit im Büro. Im Büro. Nein, man muss das schon ein paar Mal buchstabieren. So Fachbegriffe sind ja nicht immer ganz einfach, wenn man die nicht jeden Tag benutzt. Aber das geht schon ganz gut.
Ja, ich habe da ein bisschen Vorsprung, weil ich habe diesen Begriff, weiß nicht, vor 15 Jahren oder so das erste Mal gehört. Und da ich ja referiere und unterrichte, ja, hat man diesen Begriff dann häufiger trainiert. Von daher ist Epigallocatechin-Galat mir sehr geläufig. Ein Polyphenol, Gruppe der Catechine, das ist also der Oberbegriff. Es gibt also diverse Catechine und Epigallocatechin-Galat ist einer dieser Catechine. Kommt vor in der Gattung Camellia sinensis. Und dann sind wir bei der Grünteepflanze.
Bei der Grünteepflanze, ja. Kommt aber auch vor, also Catechine kommen aber nicht nur im Grüntee, sondern auch in Kakaobohnen vor. Kommen auch in Äpfel, Beeren und sogar in Rotwein. Hatten wir voriges Mal. Rotwein kommt da auch drin vor. Aber wir beschränken uns heute mal auf den Grüntee.
Genau, da habe ich natürlich im Prinzip ein Problem, weil ich komme ja aus dem Schwarzteetrinkerland, ja, nämlich aus Ostfriesland. Und ich bin ja groß geworden mit 3 Tassen Tee morgens, 3 Tassen Tee mittags und 3 Tassen Tee abends. Aber eben Schwarztee, kein Grüntee. Von daher habe ich diese wunderbaren Polyphenole dort in der Form nicht genießen können. Wenn man sich da mal näher mit beschäftigt, mit Polyphenolen insgesamt und dann auch mit diesem speziellen Faktor EGCG, dann kommen wir immer wieder auf ähnliche Themen. Also Themen, die in den Wirkbereich gehen von Antioxidation, von Entzündungshemmung, von Kardioprotektion, von Antikarzinogen. Also sorgt dafür, dass eben Tumorzellen sich nicht entwickeln oder abgebaut werden. Aber auch Verbesserung der Insulinresistenz oder auch Neuroprotektion. Also die zum Beispiel Unterstützung der Blut-Hirn-Schranke ist sehr, sehr wichtiges Thema für das große Feld der sekundären Pflanzenstoffe. Ja, denn wir haben ja viele Menschen auch mit neuroinflammatorischen Erkrankungen. Und ich habe vorhin 8 Stunden Seminar gegeben und da habe ich das auch nochmal thematisiert, dass wenn wir eine Inflammation haben, egal wo im Körper, dann muss es ja einen Trigger dafür geben. Also wenn wir uns verbrennen oder wenn wir uns in die Haut schneiden, in der Küche zum Beispiel, ja, dann gibt es eine Wunde und dann haben wir eine Wundheilung. Also hat es einen Trigger gegeben, nämlich den Schnitt. So, und das Ganze im Inneren des Körpers, da muss es eben auch einen Trigger geben, weil diese Erkrankungen fallen nicht einfach alle so vom Himmel. Es muss also irgendetwas von außen sozusagen dieses Gewebe reizen und dann muss es im zentralen Nervensystem, das zentrale Nervensystem ist ja nochmal geschützt durch eine sogenannte Blut-Hirn-Schranke. Es gibt das in einen ähnlichen Aufbau auch im Darm und das zeigt eben, dass der Körper so Sicherheitsfunktionen eingebaut hat, damit bestimmte Stoffe da auch erst gar nicht hingelangen bei toxischen Inhaltsstoffen oder toxischen Themen. Da kommen wir auch später noch dazu. Da haben wir natürlich immer auch das Thema, dass wir entgiften müssen und besser das Ganze wird wieder ausgeleitet, als wenn es irgendwo eingelagert wird im Nervensystem oder in anderen fettreichen Substanzen. Das können auch bindegewebige Strukturen sein und so weiter, da wo sich Gifte immer ganz gerne mal hinlegen. So, und da haben wir eben über solche sekundären Pflanzenstoffe, im speziellen Fall jetzt EGCG, eine sehr breite Anwendung, während wir bei Medikamenten ja eher eine sehr punktuelle Anwendung haben, dass ja ein Rezeptor blockiert wird, haben wir eben bei natürlichen Substanzen. Und das ist der Vorteil. Sie wirken zwar nicht so stark wie entsprechend pharmazeutische Produkte, aber sie wirken eben viel breiter. Und damit haben wir eben, wie ich gerade erwähnt habe, eine antioxidative Wirkung, eine entzündungshemmende Wirkung und damit natürlich logischerweise auch eine kardioprotektive Wirkung. Und wenn wir an unseren Killer Nummer 1 denken, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ja, ist immer noch der Killer Nummer 1, dann tun wir uns sicherlich viel Gutes, wenn wir sehr bunt essen. Ja, wenn wir also viel Gemüse auf den Teller bringen, wenn wir viele unterschiedlichen Farben auf den Teller bringen. Die Frage, die sich dann immer stellt, ist, wie gut wird das Zeug eigentlich wirklich aufgenommen? Das wissen wir nie, weil die Angaben sind ja immer dann auf dem Produkt, auf dem Gemüse oder eben auch bei Kapseln, auf den einzelnen Kapseln. Aber da stellt sich dann immer die Frage, okay, wie viel kommt letztendlich in den Blutgefäßen an oder da, wo wir es am Ende auch hinhaben wollen?
Aber genau, lass uns da mal einhaken. Habe ich direkt eine Frage dazu, weil du sagtest, die Bioverfügbarkeit. Wie ist denn jetzt die Bioverfügbarkeit von grünem Tee beziehungsweise von unserem geliebten Epigallocatechin-Galat? Wie ist denn da die Bioverfügbarkeit und wie wird es vom Körper aufgenommen und wie wird es auch verstoffwechselt? Kannst du uns dazu ein bisschen was sagen?
Ja, kann ich machen. Dazu sind wir ja heute auch zusammengekommen, um die Fragen zu beantworten. Man kann grundsätzlich sagen, die Bioverfügbarkeit ist erstmal sehr schlecht. Das gilt für fast alle Polyphenole. Wir haben so Bioverfügbarkeiten von 0,1 bis 1%. Das ist natürlich ultra wenig. Und dann wird jeder Zuhörer sagen, naja, dann lohnt sich das ja auch nicht, das Thema. Und da muss man noch dazu sagen, 0,1 bis 1% Aufnahme, also Absorption. Und dann haben wir noch den sogenannten First-Pass-Effekt. Was ist das? Das heißt, die Substanzen landen erstmal auf dem ersten Weg Richtung Leber. Und die Leber hat bestimmte Enzyme und baut dann diese entsprechenden Substanzen um, macht sie ein bisschen unschädlich. Und bis sie dann in den Blutgefäßen gelandet sind, ist dann nicht mehr allzu viel übrig. Das ist jetzt mal so der Nachteil. Aber wir sind natürlich schlau und wir wissen, wie man die Absorption verbessert und wie wir diesen First-Pass-Effekt auch so ein bisschen beeinflussen können. Und deshalb gibt es unter anderem zum Beispiel Nanopartikelformulationen oder Liposomen in Liposomen verpackte Formulierungen oder eben, und das ist der entscheidende Faktor hier bei EPGC, dass das Ganze mit anderen Polyphenolen gegeben wird, wie zum Beispiel mit Piperin. Dann wissen wir ja, dass Piperin auch so ein Absorptionsbeschleuniger ist. Das kennen wir auch bei dem Thema Kurkumin, hatten wir auch kurz darüber gesprochen beim letzten Mal, glaube ich, dass damit das Kurkumin besser aufgenommen wird. Und das ist bei EGCG auch ein Stück weit so. Ja, von daher ist immer die Frage, kriegen wir das, und das ist ja eine grundsätzliche Frage, kriegen wir das jetzt mit natürlichen Mitteln hin, dass wir da eine bestimmte pharmakologische, in Anführungsstrichen, Dosis auch von diesen Substanzen aufnehmen, über Tee trinken? Oder müssen wir hier ganz andere Dosierungen ansetzen, über zum Beispiel Kapseln oder Pulverformulierungen? Ja, wenn man so an Matcha denkt, zum Beispiel, die man dann aufgießt, dann werden die durch das heiße Wasser werden dann die Substanzen frei, die wir dann entsprechend aufnehmen. Bringt das wirklich was? Wie ist die sogenannte Pharmakokinetik? Wie werden diese Stoffe A aufgenommen, aber wie entwickeln die sich dann auch weiter im Körper? Ja, also wie gut verträglich sind letztendlich diese Substanzen?
Ja, und dann lass uns direkt da bleiben. Wie sieht's denn aus? Wann hat man denn eine pharmakologische Wirkung? Kann man die durch Tee trinken, durch Grüntee trinken erzeugen oder herstellen, also für sich selber? Oder muss man dann doch eher zu Nahrungsergänzungsmitteln, zu Kapseln oder zu Pulver greifen?
Ja, da habe ich mich mal ein bisschen mit beschäftigt. Wenn man jetzt Grüntee, es gibt ja nicht den Grüntee, es gibt ganz viele unterschiedliche Grünteesorten, ob das jetzt aus Japan kommt, aus Korea kommt oder aus China kommt. Das macht schon mal einen Unterschied. Aber mal so ganz grob, der Sencha-Tee, der aus Japan kommt, der Grüntee, hat so 30 bis 50 Milligramm EGCG. Matcha hat ein bisschen mehr, Matcha hat 60 bis 110 Milligramm. Und den, dann gibt es auch noch andere Sorten, die deutlich weniger haben. Und um das ein bisschen einzuordnen, was bedeutet das eigentlich, sollte man vielleicht die EFSA-Warnung hier erwähnen. Also die europäische Behörde, die dafür zuständig ist, diese Dinge auch zu prüfen. Und die haben so eine Obergrenze festgelegt. Obergrenze von etwa 300 bis 600 Milligramm pro Tag. Ja, bis dahin sind eigentlich keine Toxizitäten bekannt. Und das sieht dann schon anders aus bei 800 Milligramm. Da geht es dann offensichtlich schon in hepatotoxische Bereiche. Das heißt, wenn man das lang genug einnimmt, große Mengen in Richtung 800, vielleicht auch darüber hinaus, dann kann das Ganze hepatotoxisch, also in Anführungsstrichen die Leber, Leberzellen zerstören. Und das wollen wir natürlich nicht. Von daher bleiben wir da eher unterm Radar. Das heißt, mit Grüntee trinken, da musst du schon eine Menge Grüntee trinken, kann man sich ja leicht ausrechnen. Wenn man 30 bis 50 Milligramm mit einer Tasse Grüntee um auf 800, 900.000, da muss man schon verdammt viel Grüntee trinken. Ja.
Hat man den ganzen Tag was zu tun.
Ja.
Okay, dann wissen wir das jetzt. Dann lass uns noch mal reinschauen. Was gibt's denn? Gibt's denn irgendwelche? Also du hast jetzt gerade gesagt Lebertoxizität, ja, Risiken. Gibt's aber auch sonst noch Nebenwirkungen, sonstige Risiken? Ich denke an Magen-Darm. Gibt's da irgendwie, wenn man zu hohe Dosen nimmt? Oder gibt es irgendwie Interaktion mit Medikamenten? Muss man da auf irgendwas achten?
Also ich habe das ein bisschen recherchiert. Ich habe dann jetzt nichts Weltbewegendes gefunden, ja, wo man jetzt das Warnschild oder das Stoppschild heben müsste. Nee, ich glaube, die Frage kann man mir relativ gut mit Nein beantworten.
Dann, du hast es gerade eben angesprochen, den grünen Tee. Da gibt es ja auch verschiedene Qualitäten. Du hast gerade Sencha erwähnt. Gibt es darauf, worauf muss ich achten, wenn ich jetzt sage, okay, Podcast war toll, jetzt würde ich gerne mal losgehen und mir einen grünen Tee kaufen? Gibt es da Kriterien, auf die man achten sollte?
Ja, vielleicht noch einen Schritt zurück. Vielleicht sollten wir noch den Matcha erwähnen, ja, die pulverisierte Form des Grüntees, wo eben dieses EGCG auch nochmal deutlich konzentrierter ist. Wenn man dort Wasser aufgießt und dann länger ziehen lässt, das kenne ich noch aus meiner ostfriesischen Heimat, da hat meine Großmutter immer früher gesagt, willst du richtigen Tee oder willst du Plörre? Ja, so, ich übersetze das jetzt mal. In Ostfriesisch heißt das ein bisschen anders. Aber meine Großmutter hat immer zwei Kannen Tee gemacht. Einmal für die starken Jungs und einmal für die schwachen Mädels sozusagen. Ja. Und naja, der eine hatte so ein bisschen die Schuhe ausgezogen am Abend und der andere, der war dann eher so ein kleiner Mini-Aufguss. Und wenn man den Matcha etwas länger ziehen lässt, dann wird auch mehr sozusagen EGCG frei und dann haben wir eben das ungefähr zwei- bis dreifache der Menge mit normalem Grüntee verglichen an EGCG, das heißt, wir kommen da so auf, ja, so bis auf 150 Milligramm, ja, so zwischen 80 bis 150 Milligramm. Und um auf deine Frage zurückzukommen, wie war nochmal die Frage?
Die Frage war, gibt es Qualitäten, auf die ich achten muss, wenn ich Grüntee kaufe, oder gibt es gegebenenfalls auch noch andere Toxizitäten bei Grüntee?
Ja, das Thema ist eigentlich, dass Grünteepflanzen per se natürlich, je nachdem, wo sie wachsen, sehr, sehr belastet sein können. Das heißt, wie bei vielen Pflanzen ist hier die Herkunft unheimlich wichtig. Und man muss einfach wissen, was man sich da einkauft, ja? Und ich bin jetzt nicht der super Grüntee-Einkaufsexperte, aber ich habe das natürlich ein bisschen recherchiert. Und wenn man zum Beispiel ein Riesenlieferant ist natürlich China. Und China gibt es natürlich auch wieder unterschiedlichste Regionen. Da gibt es sehr belastete Regionen, aber es gibt dann im Hochland von China auch sehr, sehr unbelastete Regionen. Da muss man sich wirklich auskennen. Da würde ich auch nicht wirklich jedem vertrauen. Ich würde, wenn es nur um den Tee an sich geht, dann würde ich eher Sorten vertrauen, die vielleicht aus anderen Ländern kommen, wie zum Beispiel Südkorea oder Taiwan. Auch das sind Anbaugebiete. Es gibt in Südkorea auch eine Insel. Das ist insofern ganz interessant, weil da die geringsten Belastungen gemessen werden. Und um da nochmal darauf zurückzukommen, die Grünteepflanze, die hat eben dadurch, dass sie aus dem Boden sich in die Pflanze bestimmte Mineralstoffe zieht, hat sie eben häufig Belastungen mit Cadmium, mit Blei, mit Aluminium und Arsen. Das hängt aber stark vom Boden ab. Das kann man jetzt nicht verallgemeinern, oder man kann auch nicht sagen, alles aus China ist schlecht und alles aus Korea ist super, sondern man muss die Anbaugebiete kennen. Da gibt es auch ein paar Experten in Deutschland. Ich kenne zufällig eine, die sich super gut damit auskennt, die auch die entsprechenden Bauern bereist hat, also die Gebiete bereist hat und dann auch die entsprechende Auswahl da getroffen hat, wo sie praktisch diesen Grüntee oder die Grünteeextrakte dann auch bezieht. Und ja, da vielleicht nochmal auf Korea zurückzukommen, da habe ich nämlich was Interessantes gelesen. Da gibt es eine vorgelagerte Insel vor Korea, so eine Vulkaninsel. Und dieser Vulkaninsel, die ist sehr, sehr naturbelassen, scheint auch ein Ausflugsgebiet für die Koreaner zu sein. Da muss man eine Stunde hinfliegen. Und die haben eine extrem hochwertige Rohstoffqualität. Allerdings haben die auch gepfefferte, gesalzene Preise, wenn man sich da mal im Internet umschaut. Also diese Insel heißt Jeju Island. Und von dieser Insel Jeju Island kommt die Marke Osulok. Ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche. Und die hat den Vorteil, dass sie eben extrem gering belastet ist. Und sie ist aber eben leider auch nicht ganz billig. Also 40 Gramm kosten da 45 Euro. Aber wir haben eben hier ein Rohstoffprodukt aus fast unberührter Natur, die auch, das habe ich zufällig gestern Abend noch gelesen, North American Tea Championships 2015 gewonnen hat mit dem ersten Platz. Und naja, um deine Frage zu beantworten, es gibt sicherlich viele gute Anbaugebiete, aber das Entscheidende ist für mich die Rohstoffqualität. Ja? Und da würde ich jetzt Reformhausprodukten nicht wirklich zutrauen. Ich hätte kein Vertrauen in Supermarktprodukte, weil ich nicht weiß, wo das Zeug herkommt. Also hier würde ich das ziemlich genau wissen wollen. Und deswegen muss man die auf der einen Seite die Hersteller kennen. Und auf der anderen Seite aber auch die Rohstofflieferanten entsprechend kennen, weil die Stiftung Warentest hat 2023 einen Test mit 27 Grüntee- und Matcha-Sorten gemacht. Und halte ich fest, es waren nur zwei Produkte gut. Nur zwei. Und das Schlimme war an dieser Auswertung, 50% waren mit PFAS belastet. Also mit diesen Ewigkeitschemikalien, über die wir in einer der nächsten Episoden auch sprechen werden, mit einem Experten, der sich da viel, viel besser auskennt als wir beide. Deshalb muss man A, natürlich die Produkte kennen, wenn man jetzt aufgießt, ja, man macht einen Aufguss bei Matcha oder bei Tee, dann reduziert sich die Schwermetallbelastung so ungefähr um 15 bis 20%. Das würde mir persönlich aber auch noch nicht ausreichen, um jetzt 5, 6, 7 Tassen Grüntee zu trinken. Also von daher ziemlich gut drauf achten. Vielleicht kann man auch diese Stiftung Warentest-Auswertung noch irgendwo im Netz finden. Die war von 2023. Und wenn wir sie finden, dann werden wir sie natürlich verlinken.
Werden wir verlinken. Jens, ich habe auch so ein bisschen recherchiert und weißt du, was ich gefunden habe? Vielleicht finde ich den Link dazu auch noch mal. Es gibt sogar Grüntee aus Deutschland. Es gibt so Experimente mit entsprechenden Boden und auch Tees. Da habe ich mich auch noch nicht weiter mit beschäftigt, aber schienen ganz interessant zu sein. War ein Bericht im Fernsehen. Vielleicht finde ich den noch mal. War nur ein kurzer Überblick, habe ich mich nicht weiter mit beschäftigt, aber war ganz interessant.
Ja, vielleicht sollten wir noch dazu sagen, es gibt ja nicht das Epigallocatechin-Galat, sondern wir hatten ja auch gesagt, es gibt eine übergeordnete Gruppe, das sind die Katechine. EPGC hat jetzt am meisten Katechin, aber es gibt eben auch zum Beispiel das Epikatechin Galat oder das Epigallokatechin oder das Katechin oder das Epikatechin. Und das Epikatechin hat zum Beispiel eine sehr starke antioxidative Wirkung und auch eine gefäßerweiternde Wirkung, was jetzt für Herz-Kreislauf-Patienten nicht so schlecht wäre. Und da bieten sich eben nicht nur Grüntee an, sondern du hast es, glaube ich, am Intro auch gesagt, Kakao. Kakao enthält Katechin vor allen Dingen, 60 bis 120 Milligramm. Wenn man sich also hier mal so eine dunkle Schokolade gönnt, so ab 70%, eher so Richtung 80, 85% mit sehr hohem Kakaoanteil, bekomme ich eben auch ein Stück von diesem Epikatechinkuchen dazu. Grüntee enthält relativ wenig Epikatechin. Und was in dem Zusammenhang vielleicht noch ganz interessant ist, wir hatten ja schon die gesundheitlichen Auswirkungen erwähnt, ne, endothelprotektiv, das heißt die Endothelzellen der Gefäße, die Stickstoffmonoxid ausschütten, um sich zu erweitern. Und das EPGC, das fördert das Ganze. Angeblich eben auch die Neuroprotektion durch einen Stoff, durch einen Neurotransmitter, der heißt Brain-Derived Neurotrophic Factor. Den haben wir auch, glaube ich, schon mal irgendwo thematisiert. Im Zusammenhang, ich glaube, mit Ausdauertraining war das. Und dieser BDNF wird vor allen Dingen im Hippocampus gebildet. Oder wir haben es vielleicht beim Lithium-Thema auch erwähnt. BDNF ist sehr wichtig, kann durch Ausdauertraining, durch andere Maßnahmen stimuliert werden. Und dadurch können wir uns Dinge besser merken. Ja. Und dadurch gibt es auch diese Neurogenese im Hippocampus, also das ist der einzige Ort, wo eben Nervenzellen sich neu bilden. Und um antioxidativen Schutz zu haben, könnte das sicherlich eine gute Idee sein, viele dieser Katechine auch aufzunehmen. Und da bin ich auf eine Sache gestoßen beim Recherchieren, die ich schon mal in einem anderen Kontext bei einer längeren Ausbildung auch analysiert hatte. Und zwar gibt es ein Volk, ein Urvolk vor Panama. Da gibt es ein paar kleine Inseln. Und da ist einem amerikanischen Forscher von der Harvard University, von der Harvard Medical School, der Dr. Norman Hollenberg, dem ist aufgefallen, dass da unheimlich viele alte Leute leben. Denn hat er diese Insel mal bereist und hat dort beobachtet. Und in dieser Beobachtung hat er dann gesehen, dass die täglich 3 bis 5 Tassen kalten Kakao trinken. Nicht warmen, sondern kalten Kakao trinken. Und er hat das dann mal gemessen und ist dann so auf ungefähr 900 Milligramm pro Tag an Katechin- und Flavonolgehalt gekommen. Und hat dann diesen Spruch geäußert, wenn Epikatechin, was an diesem im Kakao enthalten ist, wenn Epikatechin patentierbar wäre, würde man es als Medikament gegen Alterung verkaufen. Also ist bekannt geworden im Longevity-Kontext und dann auch in weiteren Studien in diesem Naturvolk. Da sind also Infarkte so gut wie unbekannt, Krebserkrankungen extrem selten, Diabetes so gut wie nicht vorhanden. Nieren auch im hohen Alter, kaum Verschleiß, Blutdruckwerte von unter 110 zu 70, also ideale Werte. Und deswegen ist er auch auf diese Aussage gekommen, hat das dann ein bisschen verglichen auch mit diesem Naturvolk, die heißt im Übrigen Kuna, Kuna-Indianer, wenn man so will. Ja, die wurden als Kuna-Indianer bezeichnet. Und die Migranten-Kuna, also die, die ausgewandert sind von dieser Insel und sind dann nach Panama-Stadt zum Beispiel migriert, die hatten dann wiederum genau das gegenteilige Problem, nämlich dann relativ schnell höhere Raten von Hypertonie, also von Bluthochdruck und kardiovaskulären Erkrankungen. Und daran kann man immer sehen, dass insbesondere die Naturvölker, wenn die noch in ihrem natürlichen Habitat leben, wenn die jetzt sehr schnell wechseln auf die Westernized Diet oder Westernized Lifestyle, auf einen westlichen Lebensstil, wie wir ihn pflegen, dass die dann unglaublich schnell auch krank werden. Und Wir haben uns vielleicht schon so ein Stück weit angepasst, dadurch, dass wir so mit diesen Entwicklungen weitergegangen sind. Aber wenn diese Entwicklung so krass stattfindet, von heute auf morgen praktisch, ja, und das kennen wir auch von anderen Naturvölkern, in Australien zum Beispiel, von Aboriginals, die plötzlich in Kontakt gekommen sind mit Alkohol, mit Supermarktprodukten, dass die unglaublich schnell auch erkranken und sehr schnell auch Typ-2-Diabetes und andere Erkrankungen entwickeln. Ja, das fand ich ganz interessant. Also man könnte sagen, Grüntee trinken und Kakaonips oder ähnliches jeden Tag konsumieren, dann klappt es auch mit der Langlebigkeit.
Ja, aber jetzt in diesem Fall ganz interessant, fällt mir gerade einfach so ein. Du sagst ja gerade, wenn jemand einen gesunden Lebensstil pflegt und dann in so einen Western-Style reinkommt, dass er relativ schnell dann krank wird. Auf der anderen Seite, das hast du in deinen Studien ja selber bewiesen, geht es natürlich auch andersrum, ne? Wenn man einmal nur ein Wochenende oder 4 Tage oder 7 Tage sich in der Wildnis aufhält, hast du ja selber nachgewiesen, dass sich dann auch Blutdruckwerte, Cholesterinwerte, dass sich die natürlich auch nicht von heute auf morgen umdrehen, aber mit der Zeit der Blutdruck reguliert wird. Von daher gilt das wahrscheinlich auch genau andersrum, wenn wir uns von diesem westlichen Lebensstil ein bisschen entfernen und mal wieder ein bisschen mehr auf die Natur achten, können wir auch viele zivile Erkrankungen auch wieder rückgängig machen.
Ja, das ist auch alles bewiesen, nicht nur ich, sondern viele andere und größere Studien haben das beweisen können. Aber es gibt so ein Point of No Return, so ein Tipping Point, könnte man sagen, ja. Also es gibt so einen Punkt, wo das Ganze kippt. Wenn man zum Beispiel an Typ-2-Diabetes denkt, umso früher der Typ-2-Diabetes entdeckt wird, umso früher man anfängt, seinen Lebensstil zu verändern, umso größer die Wahrscheinlichkeit einer hundertprozentigen Remission. Es gibt allerdings dann den Punkt, wenn zum Beispiel in diesem Fall die Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse ebenso langsam ihren Dienst einstellen, ja, und immer mehr Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse nicht mehr bereit sind, Insulin zu produzieren, dann gibt es irgendwann einen Punkt, wo diese Zellen dann tatsächlich in die Apoptose gehen oder in den Zustand, wo sie eben kein Insulin mehr produzieren und die können dann sozusagen nicht mehr zum Leben erweckt werden. Aber eine sehr bekannte und berühmte Studie im Bereich der Diabetologie hat gezeigt, dass diese Zellen, die offensichtlich kein Insulin mehr produzieren, dass die nicht alle im apoptotischen Modus sind, also im Absterbemodus, sondern die sind teilweise in einem Schlafmodus. Die können also wieder zum Leben erweckt werden, ein Stück weit. Und deshalb, und das gilt einem praktisch für alle Themen, die wir auch hier in unserem Podcast besprechen. Umso früher man einsteigt, die Dinge zu verändern und wieder ein Stück weit zurück zur Natur geht, umso wahrscheinlicher, dass man auch chronische Erkrankungen ein Stück weit wieder zurückführt. Ja, man kann natürlich nicht immer alles ausheilen oder es kann im Körper vieles ausheilen, aber eben auch nicht alles. So dass wir, ich sag mal so 60, 70, vielleicht 80% der Gesundheit in der eigenen Hand haben. Ich habe heute sehr lange darüber gesprochen, dass wir auch in die Richtung denken müssen, eben nicht Krankheit zu verwalten, sondern Gesundheit wieder aufzubauen. Und das kennen wir aus dem Sport, Axel. Ich meine, du baust ja deine Leistungsfähigkeit für einen Marathon auch auf. Das ist ja nicht so, dass du morgen aufwachst, zweimal laufen gehst und dann dich für einen Berlin-Marathon anmeldest. Ja, anmelden vielleicht schon, aber nicht unbedingt laufen. Sondern man braucht ja auch eine Trainingsphase, man braucht eine Aufbauphase. Und dieses Prinzip, was wir damals auch in dem Sportstudium gelernt haben, nämlich wie so eine Treppenstufe, ja, die Leistungsfähigkeit von einer Stufe auf die nächste immer stärker auszufeilen, das gilt ja im Gesundheitsbereich auch. Ja, auch meine Gesundheit kann ich immer wieder jeder steht woanders, immer wieder verbessern, aufbauen, deutlich von der Symptomatik her beeinflussen. Und das sollte auch natürlich jeder machen. Ich habe es in meinem Buch beschrieben, Gesund in 4 Tagen. Ein bisschen übertrieben natürlich insofern, weil nicht jeder alles in 4 Tagen wieder zurückregulieren kann. Das ist schon klar. Aber was ich ja damit ausdrücken wollte, ist, dass wir alle Mechanismen in unserem Körper haben, dass wir in kurzer Zeit das Hemd auf links drehen können und ja, das Spiel total verändern können.
Lass uns noch mal kurz zurückkommen auf den Grüntee. Ich hätte dann auch so fast zum Abschluss mal eine Frage, und zwar, was würdest du jetzt empfehlen? Würdest du empfehlen, Grüntee als Getränk zu konsumieren, oder würdest du eher empfehlen und sagen, ja, okay, man sollte da lieber supplementieren, man sollte sich ein gutes Grüntee-Extrakt als Kapsel irgendwo herholen. Was wäre deine Empfehlung?
Ja, meine Empfehlung wäre nicht gegen Grüntee. Mir schmeckt persönlich Grüntee nicht, deswegen würde ich immer aus Friesentee bevorzugen. Ich bin kein Grünteetrinker, sondern eher ein Kaffeetrinker. Aber man kann sich natürlich schon am Tag 3, 4 Tassen durchaus genehmigen. Aber wenn man das Ganze in eine therapeutische Ebene bringen möchte, wenn man bestimmte Dinge beeinflussen will, zum Beispiel Inflammationsprozesse. Wir hatten gerade die Schwierigkeit erwähnt in der Absorption, dass eben nur sehr wenig absorbiert wird und dann über die Leber eben auch vieles kaputt geht, auf Plattdeutsch gesagt. Aber wir haben ja auch sehr viel Inflammation im Darm. Wir haben unheimlich viele Menschen, die große Darmprobleme haben. Die Patienten werden immer jünger. Ja, wir haben zwar im Bereich der 50er und 60er Jahre haben wir das inzwischen eingedämmt, was zum Beispiel Darmtumorraten angeht. Aber wenn man in die 30er und 40er geht, dann sieht man dort exponentielle Steigerungen von Tumorerkrankungen, ja, im Darm. Und wenn wir jetzt EPGCG nehmen als antioxidative, antiinflammatorische Wirkung, dann würde ich dann eher die Kapseln bevorzugen. Und wenn auch nur ein Teil davon aufgenommen wird, wird ja ein Teil auch in der Schleimhaut verarbeitet, sodass ich diesen Effekt dann eben vielleicht nicht in den Blutgefäßen in der Menge habe, wie ich mir das vielleicht wünsche, aber dann eben auf Darmebene. Und deshalb nutze ich eben Polyphenole auch bei Menschen, die Darmstörungen haben. Und ich selber nehme es auch ein.
Dann vielleicht noch so zum Abschluss, kannst du noch irgendwas so über die Studienlage sagen? Es gibt wahrscheinlich unzählige Studien zu Grüntee, ist sehr gut untersucht, glaube ich, aber gibt es da was Aktuelles, was Neues, was Spannendes, wo du irgendwas hast?
Also Humanstudien, neue Humanstudien oder Primärstudien sind mir jetzt aktuell nicht bekannt, die jetzt spannend werden. Vieles muss man natürlich sagen, wird in der Petrischale untersucht. Ja, also das ist nicht die natürliche in vitro und in vivo Untersuchung, sondern die in vitro. Also man nimmt dann zum Beispiel weiße Blutzellen und träufelt dann ein bisschen EGCG drauf und schaut, wie antiinflammatorisch wirkt das. Das ist jetzt mal sehr vereinfacht ausgedrückt. Und dann haben wir aber immer noch natürlich nicht die Situation, die sich jetzt in einem Körper darstellt, ja, weil es ist schon deutlich komplexer, eine Zelle oder eine Wirkung in einer Petrischale zu untersuchen, als wenn man jetzt diesen ganzen Weg von der Aufnahme oral über den Magen-Darm-Trakt, dann die Absorption über den Darm, über die Schleimhaut, dann ins Körperinnere und dann auch noch die Effekte in den Blutgefäßen oder in den Zellen, in den Organen messen will, das ist dann schon wirklich eine Herausforderung.
Okay. Gut. Ja, dann denke ich mal, dass wir das Thema ausreichend beleuchtet haben heute. Jens, vielen Dank für deine ausgiebige Recherche wieder und für deine vielen Informationen, die du uns gegeben hast. Vielen Dank euch da draußen wieder fürs Zuhören. Wie immer, empfehlt uns gerne weiter an Bekannte, Freunde, Verwandte und bleibt uns gewogen. Und wie immer, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.
Bye bye.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.